Joe Biden erzielt mit Spendengala Rekordeinnahmen. Unfall auf der A44 in NRW mit mehr als 20 Verletzten. Holy moly. Jetzt geht's erstmal ganz entspannt in die Nachrichten rein. Demografischer Wandel. Eine höhere Geburtenrate würde derzeit nur Probleme schaffen, sagt Soziologe Aladin El Mafalani. Mafalani? Ich glaube, ich spreche das richtig aus. Woran das liegt und was gegen den Wohlstandsverlust zu tun wäre. Also, es ist ein Interview und das ist richtig interessant. Also, hört euch das mal an. Also, die Frage ist, die Süddeutsche Zeitung hier stellt. Also, wenn Frauen nicht mehr im Schnitt 1,36, sondern 2 Kinder bekommen, was dann? Das hätte in der aktuellen Situation viele Nachteile, sagt Alani. Die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer gehen gerade in den Ruhestand. Wir haben in den kommenden Jahren so viele Rentner wie nie zuvor und wie wahrscheinlich nie wieder. Das in Kombination mit vielen neugeborenen Kindern würde die Situation akut verschärfen. Deutschland stünde vor dem Kollaps. So, jetzt sagt die Süddeutsche Zeitung, das müssen Sie mal ausführen, erklären Sie das mal. Und er sagt, wir hätten noch weniger Menschen auf dem Arbeitsmarkt, weil neben vielen Rentnern viele Kinder versorgt werden müssten. Vor allem Mütter würden ausfallen, der Fachkräftemangel sich massiv verschärfen. Frauen arbeiten vermehrt in der Pflege, in Kitas und Schulen. Man kann sich vorstellen, was das bedeutet. Wenn noch mehr Fachkräfte ausfallen und gleichzeitig mehr gebraucht werden, denn wir brauchen dann ja mehr Kita- und Schulplätze. Dazu würden die Folgen für den Wohnraum kommen, der jetzt schon knapp ist. Wir sind also in einer enorm schwierigen demografischen Phase. Wir wissen nicht, mit welchen Mitteln wir die Geburtenzahlen realistisch steigern können, aber gleichzeitig, wenn wir das schaffen würden, würden sich die Probleme kurz- und mittelfristig verschärfen. Dann sagt die Süddeutsche, es wird dennoch vor einer steigenden Kinderlosigkeit gewarnt. Alani sagt dazu, Kinderlose hat es immer schon gegeben. Die Zahl steigt auch nur leicht. Ohne Kinderlose stünden wir in vielen Bereichen schlechter da. Der wichtigste Grund, warum es insgesamt weniger Geburten gibt, ist auch nicht, dass viel weniger Frauen Kinder bekommen, sondern vielmehr, dass sie selten 3 oder mehr bekommen. Es gibt seit Jahrzehnten den Trend weg von der Großfamilie hin zur Kleinfamilie. Auch, weil es beiden Elternteilen aus finanziellen Gründen in der Erwerbstätigkeit braucht. Die Süddeutsche entgegnet in dem Moment, man muss sich eine größere Familie heutzutage auch leisten können. Ja, unsere Gesellschaft, unsere Arbeits- und Immobilienmarkt sind auf eine Infrastruktur für größere Familien immer weniger ausgerichtet. Studien zufolge wünschen sich die Deutschen auch nicht mehr als 2 Kinder. Dazu kommen Ukraine-Krieg, Pandemie, Klimawandel. Das erleichtert es nicht, Menschen zu animieren, größere Familien zu gründen. Wir sollten uns also auf die Kinder konzentrieren, die da sind und mit ihnen vernünftig umgehen, bevor wir über mehr Kinder nachdenken. Unsere Infrastruktur bekommen jetzt schon nicht alle Kinder unter und fördern sie nicht so, wie es erforderlich wäre. Lern- und Kompetenzentwicklung von Kindern und Jugendlichen verschlechtern sich seit Jahren. Also das war ein sehr interessanter Take, muss ich sagen, ne? Also ich dachte, okay, demografischer Wandel, das ist ja auch diese Herangehensweise zu sagen, ja, man muss das halt irgendwie kompensieren, aber hier zu sagen, ey, das kann eigentlich gar nicht kompensiert werden, das macht schon sehr viel Sinn. Kann man den demografischen Wandel nicht noch abfedern mit Zuwanderung? So, er sagt, es wird eine riesige Lücke geben auf dem Arbeitsmarkt. Rein rechnerisch ist da Zuwanderung die einfachste Lösung bei allen Herausforderungen, die Migration mit sich bringt. Ohne Millionen Migranten, auch die Flüchtlinge aus Syrien und der Ukraine, hätten wir jetzt schon größere Probleme. Künstliche Intelligenz könnte auch helfen, aber in ganz vielen Bereichen brauchen wir qualifizierte Menschen, etwa in der Pflege und Erziehung. Well, it is how it is. Sehr interessanter Beitrag. Gewerkschaft und Erziehung und Wissenschaft, Chefin Finnern, fordert Lehrerinnen und Lehrer dazu auf, die Auseinandersetzung mit der AfD im Klassenraum zu suchen. Schließlich hätten Lehrkräfte geschworen, die Verfassung zu verteidigen. Zitat, die AfD ist eine Partei mit verfassungsfeindlichen Tendenzen. Das dürfen und sollen Lehrerinnen und Lehrer auch im Klassenraum so sagen, sagte die GEW-Chefin Maike Finnern der Stuttgarter Zeitung. Zitat, am besten tun sie das, indem sie konkrete Aussagen und Vorgänge analysieren und mit den Schülerinnen und Schülern besprechen, betonte Finnern. Sie ermunterte Lehrkräfte nicht nur dazu, die Auseinandersetzung mit der AfD im Klassenraum zu suchen, sondern rufe sie auch ausdrücklich dazu auf, Zitat, Lehrerinnen und Lehrer schwören auf die Verfassung und darauf, diese zu verteidigen. Finnern berichtete, Viele Lehrkräfte hätten Angst, sie könnten Ärger mit ihrem Dienstherrn bekommen, wenn sie auf Demonstrationen gegen Rechtsextremismus gingen. Das sei jedoch nicht richtig. Wie andere Staatsbürger auch, hätten Lehrerinnen und Lehrer das Recht, gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Zitat: Aus unserer Sicht haben sie sogar mehr als andere die Pflicht, sich für Demokratie und Vielfalt stark zu machen, sowie ihre Stimme gegen Rechtsextremismus und verfassungsfeindliche Umtriebe zu erheben, fügte sie hinzu. Wichtig und richtig, dass dieses Signal aus der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kommt. Wichtig und richtig, darum habe ich es jetzt hier auch mal mit aufgenommen, weil wir haben gestern die Gewerkschaft schon mit drinnen gehabt. Unfall auf der A44 in NRW. Schweres Busunglück mit mehr als 20 Verletzten. Wir hatten das jetzt erst auf der A9 mit einem Flixbus. Anscheinend zum zweiten Mal binnen weniger Tage ist ein Reisebus von der Autobahn abgekommen und auf die Seite gestürzt. In der Nacht wurden auf der A44 in NRW mehr als 20 Menschen verletzt. In dem Bus waren Berufsschüler aus Warburg unterwegs. Bei den Schülern handelt es sich um junge Erwachsene, die sich demnach auf der Rückfahrt von einer Reise nach England befanden. 21 der Insassen wurden demnach verletzt, eine Person erlitt schwere Verletzungen. Tote gab es nicht und in Lebensgefahr sei niemand, hieß es. Gott sei Dank. Ob bei dem Unglück nur Schüler oder auch Begleitpersonen verletzt wurden, ist unklar. Der Fahrer des Busses blieb nach Polizeiangaben unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen weiterhin. Der schwer beschädigte Bus musste vor der Bergung aufgerichtet werden. Neben der Feuerwehr waren auch Rettungshubschrauber im Einsatz. Mittlerweile ist der Bus geborgen und abtransportiert worden. Noch ist die Fahrbahn der A44 Richtung Kassel gesperrt. Sie wird aber gereinigt und in Kürze wieder freigegeben. Schon am Mittwochmorgen war ein Reisebus auf der A9 bei Leipzig von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gestürzt. Wie bei dem Unglück in Nordrhein-Westfalen waren auch hier nach bisherigen Erkenntnissen keine anderen Fahrzeuge beteiligt. Bei dem Unfall auf der A9 war ein Doppelstockbus des Reiseunternehmens Flixbus mit 52 Fahrgästen und zwei Fahrern in den Grünstreifen gerast. 4 Menschen starben, 6 wurden schwer verletzt und 29 leicht verletzt. Gegen den Fahrer wird wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. In den vergangenen Jahren gab es in Deutschland immer wieder schwere Reisebusunfälle. Dennoch zählen Busse zu den relativ sicheren Verkehrsmitteln. Der Unfallstatistik zufolge sind sie vergleichsweise selten in Verkehrsunfälle mit Personenschaden involviert. Also, dass das jetzt in kürzester Zeit nochmal zweimal so auftritt, ist echt, also, hat mich ein bisschen überrascht tatsächlich. Und euch sicherlich auch, weil wir erst vor wenigen Tagen, also am Mittwoch, um genau zu sein, von dem ersten tragischen Unfall in dieser Richtung gesprochen haben. Und jetzt halt direkt wieder noch einer. Holy moly, Alter. Also Gott sei Dank, in diesem Fall hat niemand das Leben verloren. Das war ja bei dem A9-Ding nicht so, ne? Also ihr seid auf jeden Fall, was das angeht, ein bisschen besser aufgeklärt. Joe Biden erzielt mit Spendengala Rekordeinnahmen. US-Präsident Joe Biden hat bei einer Spendengala in New York nach Angaben seines Teams mehr als 25 Millionen US-Dollar für seine Wahlkampagne eingenommen. Dies ist die höchste Summe, die jemals durch ein einzelnes politisches Event dieser Art in der USA eingenommen wurde. Unterstützt wurde der Amtsinhaber bei der Veranstaltung auch von beiden früheren demokratischen Präsidenten Bill Clinton und Barack Obama. Auch mehrere Musikstars nahmen an der Veranstaltung teil. Begleitet wurde die Wahlkampfveranstaltung von Kritik an der Nahostpolitik der US-Regierung. Lautstarke Proteste sorgten für eine Unterbrechung der Show. Biden reagierte mit der Zusage, er werde weiter daran arbeiten, im Gaza-Krieg Todesfälle unter der Zivilbevölkerung zu stoppen. Zugleich betonte er, dass er in den Konflikt die Existenz Israels auf dem Spiel stehe. Auch vor dem Gebäude protestierten hunderte Menschen. Sie forderten eine Waffenruhe und schwenkten palästinensische Flaggen. Durch das Event konnte Biden seinen Vorteil gegenüber seinem voraussichtlichen Gegner Donald Trump bei den Wahlkampfspenden weiter ausbauen. Mit Stand Ende Februar hatte der Amtsinhaber 155 Millionen Dollar in seiner Wahlkampfkasse. Trump lediglich 37 Millionen. Allein durch die Gala sammelte Biden nun mehr Spenden ein als Trump im gesamten Februar. Im aktuellen Umfragen unter den Wählerinnen und Wählern liegen die beiden Kandidaten jedoch gleich auf. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, ja, das hat ja dieses Geldding, warum ist das so relevant? Über die Jahre hinweg hat sich Wahlkampf und Wahlerfolg auch irgendwie immer daran bemessen, besonders in Amerika, wie viel Geld haben die jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten bereitstehen, um das auszugeben, um Wahlkampf zu machen. Wahlkampf in Amerika machst du nicht ohne Geld. Du brauchst Geld. Wenn du kein Geld hast, brauchst du keinen Wahlkampf in Amerika machen. Ist sehr weird. Es ist, Amerika ist halt Amerika. So ist das in Amerika. Und in dem Fall so eine überlegende Ausrichtung zu haben, ne? Also wir reden hier von 155 Millionen Dollar zu 37 Millionen. Das ist schon crazy. Das klingt auf jeden Fall so, als wäre es tendenziell ein Vorteil. Tendenziell ein Vorteil, muss man sagen. Das habe ich aus der Zeit gelesen und das ist auch tatsächlich heute schon der... Das ist heute tatsächlich schon der letzte Artikel, den ich für euch habe. Das heißt, das war's. Ne? Aber es ist ja auch Feiertag. Ne? Alle sitzen irgendwie rum, machen nix.